Wir sind Zeitzeugen eines fundamentalen Wandels, den wir gestalten können, in die eine wie in die andere Richtung. Der Wind kann auch wieder drehen und dann wird es Rückenwind und dann macht es richtig viel Spaß.
Der Utopia Podcast.
Willkommen im Utopia Changemaker Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein Name ist Martin Tillich und ich bin Chefredakteur von utopia.de. Ja, eigentlich ist alles da: Technik, Wissen, Lösungen. Und trotzdem kommt die Energiewende zu langsam voran. Warum das so ist und wie wir das ändern, darüber hat meine heutige Gästin ihr neues Buch Kurzschluss geschrieben. So nennt sie den Reflex, bei dem wir von echten Problemen direkt zur falschen Lösung greifen. Claudia Kempfert ist die wohl bekannteste Energieökonomin Deutschlands. Sie leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt und sie ist Professorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Seit über 20 Jahren kämpft sie öffentlich dafür, dass die Energiewende endlich zur Erfolgsgeschichte wird. Und wie wir das schaffen, genau darüber wollen wir heute sprechen.
Wusstest du, dass Moore eine der größten natürlichen Klimaschützer unseres Planeten sind? Zum Schutz der Moore gibt es in den Turmbaumärkten sowie bei Rewe und Penny ausschließlich torffreie Erden mit Torfersatzstoffen aus nachwachsenden Quellen wie zum Beispiel Kompost, Rindenhumus, Holzspänen und Kokosfasern. Gut für deine Pflanzen und zugleich gut fürs Klima. Denn durch Torfverzicht schützen wir die Hochmoore, die durch den Mensch trockengelegt werden, um Torf zum Beispiel für Blumenerde abzubauen. Achte beim Erdenkauf also auf torffreie Alternativen und leiste so einen Beitrag zum Erhalt dieser einzigartigen Lebensräume. Hilfreiche Infos und Tipps zum torffreien Gärtnern wie dem richtigen Gießen und Düngen gibt's auf tom.de. Den passenden Link findest du in den Shownotes.
Frau Kempfert, ich freue mich sehr, dass Sie uns mal wieder im Utopia-Podcast besuchen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Wir starten wie immer. Welche gute Nachricht zu Ihrem Thema, zur Energiewende, würden Sie aktuell am liebsten lesen?
Naja, ich würde ehrlich gesagt gerne lesen, so etwas wie: Deutschland beschleunigt die Energiewende deutlich und die Strompreise sinken nachhaltig. Die Versorgung ist gesichert und stabil und wir werden unabhängiger von fossilen Krisen. Das wäre eigentlich eine gute Nachricht, dass auch Klimaschutz und wirtschaftliche Vorteile und Versorgungssicherheit zusammengehen und zusammengedacht werden und nicht länger gegeneinander ausgespielt werden.
Das wäre eine großartige, gute Nachricht. Lassen Sie uns mal drauf gucken, wie die reale Nachrichtenlage bezüglich der Energiedebatte sich gerade darstellt. Wir haben aufgrund des Iran-Kriegs enorm hohe Energiepreise. Öl und Gas sind super teuer. Die Menschen merken das hier sofort an der Tankstelle. Das sorgt für Ärger, das sorgt für Verunsicherung. Wie handelt Politik eigentlich wie immer mit, ich sag mal, kurzfristigen Reflexen? Man versucht kurzfristig den Preis zu drücken, um die Leute zu entlasten. Was ist aus Ihrer Sicht das eigentliche Problem? Wie müsste man das lösen?
Ja, zunächst einmal irgendeine Vorbemerkung hätte ich jetzt schon noch gerne, weil bei diesen ganzen Krisen und Kriegen, in denen wir im Moment uns bewegen, doch nicht außer Acht gelassen werden darf, dass es hier um unglaubliches Leid geht auf der Welt, über das wir hier sprechen. Und es sterben Menschen, das war schon oder ist in der Ukraine ja auch noch immer so. Und das ist in anderen Kriegen auch so, aber jetzt aktuell auch so. Und klar, interessiert uns die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und das sind die Ölpreise entscheidend. Aber der erste Reflex immer auf die Spritpreise ist doch etwas, was mich wirklich stört, schon immer gestört hat. Und deswegen diese Vorbemerkung. Also
ja, danke, finde ich sehr wichtig.
Ja, man muss einmal sagen, klar, man ist sich da immer selbst am nächsten, das verstehe ich auch, aber es gibt auch viele, zum Beispiel, die gar nicht tanken, weil sie sich gar kein Auto leisten können oder weil sie Strom tanken oder mit der Bahn unterwegs sind oder mit dem Fahrrad. Also man spricht da auch viele nicht an, aber ich verstehe, dass diese Motivation, das ist ja auch das, was medial dann immer als Reflex als erstes kommt. Also ich würde mal sagen, das zentrale Problem im Moment ist so, dass wir schon Bescheid wissen. Also wir sind nur ganz schlecht in der Konsequenz daraus, also in der Umsetzung, was wir daraus lernen. Wir wissen ja seit Jahren, dass die erneuerbaren Energien kostengünstig sind, auch sicher sind, wenn man auf sie setzt und wir damit fossile Energiekrisen nicht mehr importieren müssen. Und trotzdem werden diese politischen Debatten immer wieder in eine Richtung gelenkt, die eher verzögern statt beschleunigen. Und der Tankrabatt oder diese Reaktion Situation an der Tankstelle ist so ein Klassiker. Denn den Preis künstlich zu senken, ist ökonomisch und ökologisch falsch. Ökonomisch, weil wir damit ja auch eine fossile Subvention zahlen und damit den Preis deckeln, anstelle die ordentlichen Preissignale zu haben. Zumal wir wissen, dass die Margen der Mineralölkonzerne enorm hoch sind und da ein Großteil der zusätzlichen Gelder, Steuergelder in die Taschen der Mineralölkonzerne fließen, also ein teures Geschenk an die Mineralölkonzerne. Wir zahlen heute hohe Preise für fossile Energie. Also muss man mal deutlich dazu sagen, weil sofort immer der Reflex kommt, das sei ja die Energiewende, die teuer ist. Aber wir zahlen die Preise für fossile Energie, weil wir zu lange an diesen fossilen Strukturen festgehalten haben.
Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Was genau heißt, wir zahlen in fossile Energie und halten an den Strukturen fest? Wo genau laufen die Subventionen gerade rein im großen Stil?
Ja, also wir zahlen noch immer fossile Subventionen, die auch nicht unerheblich sind. Also das Umweltbundesamt weist da ja zig Milliarden aus. Ich glaube, aktuell sind es schon über 80 Milliarden. Und für fossile Energie geht da ein Großteil hinein. Also gerade was jetzt den Verkehrssektor angeht, wo wir umweltschädliche Subventionen zahlen, wo ein Großteil auf den Verkehrssektor fällt, zum Beispiel wie das Dieselprivileg, also wo wir noch immer niedrigere Steuern zahlen für Diesel. Und das zeigt sich auch in der aktuellen Situation, wo die Margen für Diesel für die Konzerne so hoch sind, dass sie 12 Millionen Euro Gewinn am Tag einfahren, weil diese Preisspanne, also das, was an der Tankstelle verdient wird und das, was an Rohöl erschlossen wird, die Kosten für die Erschließung samt Transport deutlich geringer sind, gerade beim Diesel, die Raffineriekapazitäten liegen alle in Deutschland und da gibt es dann hohe Margen und wenn man dann das Dieselprivileg hat, ist das eher noch ein Einfallstor für diesen ja sehr oligopolistisch geprägten Markt und den wenigen Marktanbietern, die Marktmacht ausüben, diese Margen noch weiter auszufüllen. Dann gibt es noch die Entfernungspauschale, es gibt die Dienstwagenbesteuerung, es gibt Steuer- und Mehrwertsteuerprivilegien des Luftverkehrs, also die Liste ist da enorm lang und das sind so viele Milliarden Euro, die wir wirklich besser sparen sollten und nicht in die fossilen Strukturen stecken.
Diese Strukturen beschreiben Sie im Buch ja sehr konkret. Sie beschreiben, wie fossile Interessen in politische Prozesse hineinwirken, über Netzwerke, Personalwechsel und so weiter. Bei strittigen Entscheidungen, wie aktuell beim Gebäudeenergiegesetz, bei der Reform, gab es den Vorwurf oder es gab letztlich auch die sehr konkreten journalistischen Auseinandersetzungen damit, dass insbesondere die großen Energiekonzerne sehr früh sehr eng eingebunden waren, während beispielsweise Umweltverbände oder kritische Wissenschaft weniger Gehör finden. Was sagen Sie, was macht das mit der Qualität demokratischer Entscheidungen? Wo verläuft denn die Grenze zwischen, ich sag mal, normalem Lobbyismus und Einfluss, der dem Gemeinwohl wirklich schadet?
Ja, es endet ja in einer Entscheidung, die sowohl für die Klimapolitik als auch für die Energiewende nicht gerade förderlich ist. Das Gebäudeenergiegesetz ist deshalb so wichtig, weil wir im Gebäudesektor einen enormen Nachholbedarf haben. Bei der energetischen Gebäudesanierung, wo wir EU-Ziele haben, die wir nicht erfüllen, oder auch die Wärmeeinbau von Wärmepumpen beispielsweise, wo wir europäisch Schlusslicht sind, überhaupt die nachhaltige Technologie, die wir da umsetzen müssen. Die Wärmepläne, die fehlen, bis hin auch zu den Klimazielen. Wir erleben ja immer wieder, dass gerade die Sektorziele nicht erreicht werden, dass die Emissionen steigen und nicht sinken, obwohl sie das tun müssten. Und deshalb so viel passieren muss, gerade im Gebäudesektor. Und wenn man dann Entscheidungen trifft, wie jetzt, dass man ideologisch getrieben ein Gesetz so abändert, dass es eher problematisch wird, dass es nicht zu den Emissionsminderungszielen beitragen wird, in ausreichend Art und Weise, dass es eher wieder eine fossile Fahrtabhängigkeit verlängert, die Leute in enorme Kostenfallen treibt, weil sie denken, sie könnten Öl- und Gasheizung weiter nutzen. Und diese Biotreppe, also da soll ja jetzt ein steigender Anteil von Bioenergie beigemischt werden, Biogas. Diese Mengen an nachhaltiger Biomasse liegen in dem Umfang gar nicht vor, wie man sie bräuchte. Das verursacht Flächenkonkurrenzen, wieder Probleme in der Landwirtschaft. Und man braucht das Biogas viel, viel dringender dringender in der Industrie oder auch zur Spitzenlastabdeckung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Und jetzt will man es in normalen Gasheizungen verschwenden und treibt die Leute in gigantische Kostenfallen, ganz abgesehen von den nicht erfüllbaren Energiewende, Klimazielen und Nachhaltigkeitszielen. Ich nenne das ja im Buch auch diese Heizhammer-Kampagne. Also man mit Desinformation und Mythen vermeintliche Lösungen zu präsentieren und löst es dann mit dem eigentlichen Problem. Also man startet mit dem Problem fossile Energie und endet wieder in dem Problem fossile Energie. Und das ist ja das, was ich als großen energiepolitischen Kurzschluss bezeichne. Und das Gebäudeenergiegesetz ist das klassische Beispiel für einen energiepolitischen Kurzschluss. Und deswegen ist es am Ende des Tages keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung.
Danke für die Erklärung. Das Bemerkenswerte finde ich auch am Begriff der Ideologie ist, dass der meistens ja auch, ich sag mal, aus der anderen Richtung kommt. Die Wärmepumpe, könnte man ja sagen, ist ja fast das Symbol für Bevormundung schlechthin, absurderweise, obwohl wir wissen, dass die Wissenschaft sagt, das ist in den allermeisten Fällen für die allermeisten Menschen, in den allermeisten Wohnsituationen die effizienteste und mittel- und langfristig die kostengünstigste, klimafreundlichste Heizvariante.
Genau, und das ist ja die Konsequenz aus dem Heizhammer, aus dieser Heizhammer-Mythen-Ideologie getriebene Debatte, die Menschen verunglimpft hat und dann auch letztendlich eine Technologie verunglimpft hat, die Wärmepumpe, die deutlich effizienter ist, umweltschonender und auch kostensparender als viele andere Technologien und die man viel, viel besser nutzen kann als gerade fossile Energien. Und in der jetzigen fundamentalen fossilen Energiekrise muss die Antwort doch heißen, weg von Öl und Gas. Und das ist ja das, was ich in dem Buch dann beschreibe. Und nur aus dieser Mythendebatte heraus kommt eine vermeintliche Lösung, die am Ende des Tages aber keine sind, sondern das Ganze verschlimmbessern und dann auch noch die Menschen in Kostenfallen treiben. Und das haben wir uns angeschaut mit dieser Biotreppe. Das sind ja mehrere tausend Euro im Jahr Zusatzkosten. Das muss man sich da mal vorstellen. Also man erfüllt alle Ziele nicht und dann treibt man die Menschen auch noch in Kostenfallen.
Ich würde gerne mit Ihnen gleich auf ein paar der anderen bekannten Mythen eingehen. Zuvor aber noch eine Frage zur Rolle der Energiekonzerne. Und zwar, was sagen Sie, können Unternehmen, die jahrzehntelang an fossilen Strukturen verdient haben, Teil der Lösung sein? Oder ist das vielleicht im Sinne Ihres Buches der nächste Kurzschluss? Und falls ja, welche konstruktive Rolle könnten denn Energiekonzerne künftig einnehmen?
Also grundsätzlich können Energiekonzerne alles. Also die können vor allen Dingen auch Energiewende. Das sieht man ja auch. Manche vormals fossilen Energiekonzerne sind heute Energiewende Leitmarktführer. Siehe Dänemark, ehemals Ölkonzern, ist heute führend im Offshore-Windenergie-Technologie. Ja. Also die können das schon, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass der Wandel gestaltet wird. Und dazu sind die politischen Rahmenbedingungen dann auch wichtig. Und in Dänemark hat man entschieden, keine Öl- und Gasheizung mehr einzubauen. Das heißt, Ölförderung in Dänemark ist endlich und der Konzern reagiert so. Und das können alle Konzerne, die schlau sind und die meisten sind schlau. Es sei denn, man öffnet ihnen Fenster der Möglichkeiten, um alte fossile Geschäftsmodelle länger am Laufen zu halten.
Danke für die Einordnung. Ein Mythos, der auch so überhaupt nicht tot zu kriegen ist, ist die Atomkraft. Wir haben erst letzte Woche aus Brüssel gehört, der Ausstieg sei ein Fehler gewesen. Es werden die Stimmen um die sogenannten kleinen Atomkraftwerke, die SMRs, die werden relativ laut. Mir begegnen diese Argumente gerade ständig, wenn ich im Netz, auf LinkedIn oder wo auch immer unterwegs bin. Schaffen Sie es kurz auf den Punkt zu bringen, warum wir hier in Deutschland unsere Energiewende ohne AKWs schaffen?
Ja, wir erschaffen die deutsche Energiewende ohne AKWs, weil Atomenergie teuer ist, uns sehr, sehr lange Zeiträume umfasst, um die Kraftwerke überhaupt zu bauen, hoch riskant ist und wir enorme Kosten aufwenden müssen, um überhaupt Kraftwerke zu bauen. Und deswegen gibt es ja Alternativen, das sind die erneuerbaren Energien, die sind so viel günstiger als die Atomenergie. Das ist eine absolute Phantomdebatte ist, in der wir immer wieder drin sind. und die ich aber auch schon ganz lange kenne, die immer wieder kommt, im Übrigen auch schon in der ersten Ölkrise, wo man mit Atomenergie geantwortet hat, aber das damals vielleicht etwas noch in der Zeit verständlich war in den 70er Jahren, aber heute, weil wir wissen, wie teuer die Atomenergie ist und weil wir wissen, dass es Alternativen gibt, keine ernsthafte Option ist. Und die kleinen, angeblich ja sauberen Small Modular Reactors, die sind auch teuer, ineffizient und man bräuchte sehr viele Kraftwerke, die gebaut werden müssen und dauern auch sehr lange, um sie zu bauen und bringen dann nicht schnell genug den notwendigen Wandel. Im Übrigen sind sie auch nicht kompatibel mit den erneuerbaren Energien, wo wir sehr viel mehr Flexibilität benötigen. Und deswegen auch diese Kraftwerke produzieren Atommüll. Wir kennen sie eher als PowerPoint-Kraftwerke. In manchen Ländern werden einzelne Kraftwerke gebaut mit enormen Subventionen. Die zahlen wir nicht in Deutschland. Die wollen wir auch nicht zahlen, müssen wir auch nicht zahlen, weil wir sehr viel preiswertere Alternativen haben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein gigantischer energiepolitischer Kurzschluss, dass man wieder über die Atomenergie debattiert. Und man kennt ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und aus dem Grund macht es keinen Sinn, sich damit noch länger zu befassen.
Das greife ich auf, sozusagen in der Stimme des nächsten Mythos. Das mag ja sein, aber Stichwort Dunkelflaute. Was ist denn, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint? Dann geht uns doch in Deutschland das Licht aus. Wie real ist denn dieses Szenario eigentlich?
Wir können die Stromerzeugung sicherstellen mit einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, mit einem deutlichen Ausbau von Wind- und Solarenergie. Wir haben Geothermie, wir können auch nachhaltige Biomasse nutzen, wenn man sie nicht verschwendet in Heizung und auch die Geothermie und andere Energieformen, die man zueinander bringt als Teamplayer. Wichtig ist dabei die Flexibilität, also man hat ja Schwankungen durch Wind- und Solarenergie, die man damit überbrücken kann. Intelligente Speicher kommen ins System durch auch eine intelligente Steuerung, also nicht nur Smart Meter, sondern Anlagen mittels Digitalisierung, die Preisinformationen in Echtzeit so verarbeiten können, dass sie den Strombedarf und das Angebot immer aufeinander abstimmen. Dazu gehören dann auch Heimspeicher, dazu gehören auch aus der Elektromobilität die Speicher, Pumpspeicherkraftwerke oder auch grüner Wasserstoff als Langfristspeicher mit, als eine Möglichkeit, um die sogenannte Dunkelflaute auch mit zu überbrücken. Und der Europäische Verbund ist hier natürlich zu nennen. Also in der Summe ist eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien versorgungssicher, heimisch und vor allen Dingen krisenunabhängiger.
Was ich diesbezüglich in den Debatten immer interessant finde, wenn ich argumentiere, wir schaffen das mit den Erneuerbaren. Wir brauchen den Netzausbau, wir brauchen die Flexibilisierung, wir brauchen die Speicher. Guckt nach China, wie schnell dort die Erneuerbaren ausgebaut werden. Dann kommt sehr schnell der Reflex, ja, aber Moment, China baut auch wie wild, das ist zwar im Maßstab ein bisschen weniger, Atomkraft und auch Kohlekraft aus. Können Sie das in einfachen Worten einordnen, letztlich den Vergleich Deutschland-China? Was unterscheidet uns in der Ausgangslage und warum müssen wir quasi nicht so agieren, wie China es tut?
Ja, also China hat ganz andere Ausgangsvoraussetzungen. Die haben einen enormen Energiehunger, den sie da im Moment stillen, aber investieren wirklich weltweit am meisten in erneuerbare Energien. Also da werden so viele Solaranlagen in 6 Monaten gebaut wie hier in 6 Jahren. Also das sind ganz andere Größenordnungen. Und die konventionellen Kraftwerke könnte man auch darauf verzichten, insbesondere gerade auf die Atomenergie. Aber es geht bei der Atomenergie eben nie nur um eine sichere Energieversorgung, sondern auch um Atommacht, um Proliferation. Ja. Wir kennen die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, durch eben Atomenergie von Ländern, wo wir nicht wollen, dass sie Atomenergie haben oder überhaupt in diese Richtung gehen. Und diese Problematik ist immer da, beziehungsweise die Motivation dahinter ist immer da. Und in China hat man Staatskonzerne, das wird subventioniert. Und damit haben sie auf der einen Seite einen enormen Marktführerschaft erarbeitet in der Elektromobilität, im Ausbau der erneuerbaren Energien und in der Technologieführerschaft in all diesen Technologiebereichen. Und wir haben damit friedlichere und bessere Alternativen. und hier auch vor allen Dingen die heimischen Energien zu nutzen, die wir ja im Moment erkennen und so viel mehr bringen würden als die Abhängigkeiten aus anderen Ländern. Und auch in der Ukraine erkennt man, wie wertvoll es ist, wenn man vor Ort heimische erneuerbare Energien hat, die man ständig nutzen kann, wenn Kraftwerke bombardiert werden, die einfach dann auch anfällig sind und dann auf einen Schlag sehr viel Kapazitäten wegfallen. Also das ist auf jeden Fall immer die richtige Richtung, in die Vollversorgung aus erneuerbaren Energien zu gehen. Und im Übrigen ist auch dieses Aber-China-Argument auch ein Argument aus dem Whataboutism, was wir kennen. Also immer ein Argument, immer Aber. Sobald ein Argument kommt, kommt das nächste. Und Aber-China gehört dazu. Da kann man auch sehr leicht sehen, dass es da erstmal Unterschiede gibt, aber zum anderen auch große Vorteile, von denen wir uns hier noch ehrlich gesagt was abgucken können.
Ein sehr beliebtes Gegenargument gegen die Energiewende ist auch folgendes: Das ist alles viel zu teuer. Wir müssen viel zu viel investieren. Was ist Ihre Antwort darauf?
Ich frage immer, wie teuer ist es denn, wenn wir nicht handeln? Wie teuer sind die Kosten des Nichthandelns? Und wie teuer ist es denn, wenn wir nicht nur beim bisherigen System bleiben, sondern auch das jetzige System muss ja modernisiert werden. Auch da brauchen wir Digitalisierung und Veränderung. Diese Investitionen muss man immer erstmal gegenrechnen. Und was aus dieser Rechnung dann auch noch vergessen wird, ist der Nutzen, der komplett ausgeblendet wird, also niedrigere Stromkosten, die dann auftreten und nachweislich ja auch den Strompreis senken. Das ist ja aktuell schon so, bis hin zu Innovationen, Investitionen in Wertschöpfung und Arbeitsplätze, die ja auch noch dazugehören, weil wir im Land investieren, auch beispielsweise in die energetische Gebäudesanierung, die ja auch dazugehört, in den Wärmepumpenmarkt, in die Elektromobilität. Eigentlich könnten wir da führend sein, haben da aber China an uns vorbeiziehen lassen. Und das ist der Nutzen, der dazu gehört, der auch nicht gegengerechnet wird. Und zu den Kosten der Nicht-Energiewende gehören auch verursachte jetzt zum Beispiel die Preissteigerungen durch fossile Energien, die ja überhaupt komplett vernachlässigt werden. Es wird überhaupt nicht zueinander gebracht. Es wird ja immer bei der Energiewende von Kosten gesprochen. Jetzt die Kosten
ja, der fossilen Energien. Ja, das ist der nächste Mythos. Ne?
Findet nicht statt. Also interessanterweise sind dann auch sofort wieder ist die Energiewende schuld an steigenden Kosten. Das ist ja ganz frappierend. Aber diese hohen Preise für fossile Energie muss man mit reinrechnen. Die Gesundheitskosten, die entstehen durch Feinstaub bei der Verbrennung von fossilen Energien und auch die Klimakosten, die auftreten, die wir ja jetzt schon merken, indem wir mittendrin sind. Also die Kosten des Klimawandels sind gigantisch hoch, werden auch weiter steigen. Und das ist jetzt leider so. Also deswegen ist es gut, dass wir jedes zehnte Grad kämpfen und die Emissionen runterbringen. Und dazu gehört dann auch ein konsequenter Weggang aus erneuerbaren Energien. Und das wird am Ende deutlich billiger, als sich permanent auf fossilen Energien darauf auszurichten, weil diese Kosten der Nicht-Energiewende sind deutlich, deutlich höher als die Kosten der Energiewende. Also die Kosten des Nichthandelns sind deutlich höher als die Kosten des Handelns.
Wenn ich das nochmal auf den Benzinpreis vom Anfang anwende, ist das ja auch so, ne? Der müsste ja eigentlich noch höher sein, weil eben bestimmte Dinge da nicht mit eingepreist sind, die Klima, Umwelt und Gesundheit betreffen, zum Beispiel CO2-Emissionen, die Luftverschmutzung und vielleicht ein, zwei, drei Schritte weiter gedacht, Hitzeschäden. Das ist den Leuten aber relativ schwer zu vermitteln, wo sie doch jetzt schon sagen, oh, wie soll ich das teure Benzin bezahlen? Was sagen Sie denn, wie man Klimaschutz diesbezüglich, also in Anbetracht dessen, guckt mal Leute, die fossilen Energien machen die Preise teuer. Trotzdem, wie schafft man es da, den Klimaschutz mehr Akzeptanz zu ermöglichen, obwohl das eh schon nicht so leicht ist.
Also zum einen ist es ja so, man versucht ja schon ein bisschen Kostenwahrheit hineinzubekommen über einen steigenden CO2-Preis. Das ist ja der europäische Emissionsrechtehandel, der jetzt auch für den Verkehrssektor ab 2027 eigentlich starten sollte, aber auf 2028 geschoben wurde. Aber in Deutschland gibt es ja schon auch eine CO2-Abgabe, die wird ja jetzt auch gleich wieder mit angezweifelt, die dann sofort auch eigentlich dann wieder sinken soll, wenn es hart hart auf hart kommt, dann wird sofort wieder sowas runtergefahren. Aber die echte Kostenwahrheit ist damit nicht abgedeckt. Also da müsste der CO2-Preis sehr viel höher sein. Und man rechnet auch damit, dass wenn dieser Emissionshandel wirklich wirken würde in Europa, die Preise für CO2, für also Benzin und diese deutlich steigen würden, um überhaupt eine Lenkungswirkung zu erzielen. Das wissen wir einfach, dass die Preiselastizität deutlich niedrig ist. Das heißt einfach, der Preis steigt und die Leute fahren trotzdem weiter. Und erst bei einem sehr, sehr hohen Preis gibt es überhaupt eine Reaktion. Aber, das ist immer das sofort, das Aber, der CO2-Preis ist sozial extrem ungerecht. Er trifft niedrige Einkommensbezieher überproportional schnell. Und hohe Einkommensbezieher, gut, die fahren sowieso ewig weiter. Das interessiert die alles gar nicht. Und deswegen ist es so unfair. Und deswegen ist es aber auch ein Instrument von denjenigen, die gerne diese soziale Ungleichheit haben und auch gerne verstärken würden. Und diese sozialen Reaktionen daraus und auch die Gegenreaktionen gerne haben, um dann zu sagen, oh, der CO2-Preis ist das Problem, schnell weg damit. Also die Kostenwahrheit wird man so schwer umsetzen können. Und die soziale Gerechtigkeit schon gerade gar nicht. Da braucht man andere Maßnahmen in Ergänzung oder auch nur. Also man könnte auch sagen, gut, man macht das nur über Alternativen, beispielsweise über ein 9-Euro-Ticket, also den ÖPNV deutlich billiger, verlässlicher, bezahlbarer machen, Rufbusse im ländlichen Raum, Elektromobilität sowieso, Ladeinfrastruktur deutlich ausbauen, die Shared Mobility, Carsharing, Ridesharing, die Radwege, die verbessert werden müssen, Elektromobilität im weitesten Sinne inklusive Roller, Social E-Leasing-Programme für Niedrigeinkommensbezieher, die sich dann auch ein Elektroauto leisten können, die, wo es dann billigere, verbilligtere Leasingmöglichkeiten gibt. In Frankreich läuft das sehr gut. Bahnverkehr sowieso stärken. So, das sind die Wege, wo man auch soziale Gerechtigkeit hinbekommt im Verkehrssektor, wenn es jetzt nur um Benzin geht. Also die, es geht ja auch nachher auch um Gebäude und da kann man ja auch sozial gestaffelt viel, viel besser unterstützen. Und ganz zu Beginn, gerade wenn wir CO2-Preise haben, sollte man auch endlich das Klima Geld auszahlen, das Energiegeld, Klimageld, also das Geld, was man einnimmt, wo man sich ja auch eigentlich, was eigentlich auch im Koalitionsvertrag steht, was man auszahlen sollte, das hilft Niedrigeinkommensbezieher überproportional bei der Bezahlung ihrer Kosten. Und das ist auf jeden Fall ein soziales Ausgleichsinstrument, was leider auch nicht kommt.
Ja, da tut sich Deutschland irgendwie extrem schwer mit dem Klimageld. Was ich sehr wichtig finde, weil man, wie Sie es auch in Ihrem Buch machen, immer relativ viel zu kritisieren hat an der Energiewende. Ihr Buch ist trotz allem so gar nicht in Richtung Resignation geschrieben, weil Sie sagen, die Energiewende ist nicht das Problem, sie ist die Lösung fürs Klima, für die Wirtschaft und auch für unsere geopolitische Stabilität. Wenn diese Rechnung aufgeht, können Sie ein Bild zeichnen, wie Deutschlands Energieversorgung in 10, 15 Jahren aussieht?
Ja, also die Energieversorgung hoffentlich in 10, 15 Jahren ist vor allen Dingen erneuerbar. Sie ist effizient, also durch ganz viel Sparen gekennzeichnet. Im Gebäudebereich wurde energetisch so saniert, dass die Gebäude ganz wenig Energie überhaupt noch verbrauchen oder sogar selber mehr produzieren, als sie verbrauchen, beispielsweise über Solarenergie und Heimspeicher als Prosumer und dann noch die Elektromobilität mit anbinden und also im Gebäudebereich ganz effizient sind. Die Mobilität wurde nachhaltig gestaltet oder da ist dann nachhaltig, setzt auf Schienenverkehr, ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr, Carsharing und Rufbusse und ganz viel Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, die für alle zugänglich ist und einen bezahlbaren ÖPNV, der auch für alle da ist und dann auch nachhaltige Mobilität für alle bringt. Und die erneuerbaren Energien sind zu 100% da. Windenergie, Solarenergie, nachhaltige Biomasse, Geothermie in der Kombination mit eben den schon beschriebenen Batteriespeichern, aber auch Langfriststeichern, grüner Wasserstoff in der Industrie. Die Industrie ist transformiert und nutzt Großwärmepumpen oder ist energiesparsam und oder auch dann grünen Wasserstoff für die Schwerindustrie beispielsweise. Und all das senkt die Energiesystemkosten um die Hälfte, weil der Primärenergiebedarf um die Hälfte reduziert werden kann durch diese effiziente Form des Energieangebots und der Energienachfrage. Und damit profitieren alle und letztendlich auch die Volkswirtschaft. Und wir haben eine florierende erneuerbare Energien Industrie und Wärmepumpenindustrie und Elektroautoindustrie, die alle viele Jobs hervorbringen, nachhaltige Jobs, zukunftsfähige Jobs, und damit wäre auch der Wohlstand in Deutschland gesichert. Das ist die Welt, in der wir hinwollen, die wir leider so in der Debatte nie hören. Weil wir in einer Kurzschlussdebatte verfangen sind, wo man sich fragt, warum fühlt sich diese Energiedebatte so falsch an? Weil man Wärmepumpen als Bedrohung darstellt, Elektroautos als Ideologie, erneuerbare Energien als Risiko. Und wenn man das mal nicht, also wenn man das mal beiseite tut und sieht, da ist so viel Realität schon und die Energiewende kommt voran, nicht perfekt, auch nicht schnell genug, aber sie kommt voran und sie wird gezielt blockiert durch politische Kurzschlüsse, künstlich erzeugte Empörung, dann so eine Art Wahlkampfrhetorik, festhalten an fossilen Geschäftsmodellen, und wir könnten das alles beiseite schieben und hätten dann nicht diese Scheindebatten, und also es sind in der Orientierung da, wo ich eigentlich mit meinem Buch ja die Menschen hinführen will, dass wir alle dauerhaft profitieren können, und das zu erkennen, das ist meine große Vision und auch mein Wunsch, das zu erreichen.
Danke für die Ausführungen, das fand ich großartig, bildhaft. Sie schreiben auch im Buch, die Energiewende gelingt nur mit den Menschen, nicht gegen sie. Jetzt haben Ihre Ausführungen gerade da schon ganz gut dazu gepasst. Ich stelle trotzdem noch eine Nachfrage, und zwar zum Thema Bürgerenergie. Was unterscheidet echte Beteiligung von bloßer Akzeptanzbeschaffung? Und inwieweit ist die Energiewende auch ein echtes Demokratieprojekt?
Ja, die Energiewende ist ein echtes Demokratieprojekt, weil sie eine Mitmach-Energiewende ist. Denken wir an die Elektromobilität, mit denen die Menschen unterwegs sein können, oder auch die Solarenergie, an denen sie sich beteiligen können, Windenergie, auch eine Möglichkeit der Beteiligung, und die echte Energiewende, die wirklich nachhaltig ist und auch für alle ausgerichtet, die schafft Partizipation für alle und damit eine Bürgerenergie im besten Sinne als Mitmachenergie, wo alle Teil der Lösung sind. Und das schafft nicht nur Akzeptanz, sondern auch ökonomische Vorteile. Also beispielsweise in Regionen, wo Menschen durch niedrigeren Strompreis an Windenergieanlagen beteiligt sind, also die davon profitieren, da steigt die Akzeptanz enorm. Und das ist eine Energiewende, vor der so viele, die das nicht wollen, Angst haben, weil sie so demokratisch ist, weil sie so viele Facetten hat, weil sie so ganz andere Geschäftsmodelle hervorbringt, weil sie partizipativ ist und weil sie Vorteile bringt und positiv ist und nicht in diese Empörungswelt hineinpasst und auch die politischen Kurzschlüsse so vermieden werden können. Und deswegen wird sie so stark bekämpft oder wird als Bedrohung gesehen. Aber grundsätzlich gesehen ist sie eine unglaubliche Bereicherung, und wir sollten sie nutzen, weil unsere Demokratie zerfällt aufgrund der unterschiedlichsten Bestrebungen, die es gibt. Aber da können wir gegenhalten. Da können wir vor allen Dingen gemeinsam gegenhalten als Menschen.
Absolut. Ich frage in dem Format Changemaker eigentlich immer ein paar Dinge zur Person ab. Ich würde das bei Ihnen jetzt sehr kurz halten, weil wir erst im Oktober 2024 gesprochen habe. Da würde sich unsere Hörerinnen und Hörer motivieren, da reinzuhören, um ein bisschen mehr über Sie und Ihren Werdegang zu erfahren. Aber eine Nachfrage habe ich dazu. Sie versuchen das jetzt ja schon seit wirklich langer Zeit, grob seit 30 Jahren, die Energiewende zu einer wirtschaftlichen und ökologischen Erfolgsgeschichte zu machen, und haben dabei immer wieder mit denselben Mustern und Widerständen zu tun, genau eben die, die Sie im aktuellen Buch auch rausarbeiten. Was gibt Ihnen denn die Energie, dran zu bleiben?
Ja, also mich motiviert das enorme Potenzial dieser Energiewende. Also die Energiewende ist ja eine riesige Chance für eine modernere, gerechtere und stabilere Gesellschaft und auch Wirtschaft. Und gerade in Zeiten von Krisen, also da entsteht meine meiste Energie. Und da wird ja auch deutlich, je schneller wir unabhängig von fossilen Energien werden, desto besser sind wir aufgestellt. Und deswegen bleibe ich so dran, weil es sich lohnt und weil wir es uns schlicht nicht leisten können, weiter Zeit zu verlieren. Und ich denke immer auch an meine Lebenszeit, die ja genau wie alle anderen begrenzt ist, und ich will irgendwann zurückgucken können und sagen können, ich habe es versucht, und zwar sehr lange und sehr viel eingebracht in an wissenschaftlichen Erkenntnissen, an Debatten, an Aufklärung, an Information statt Fake News, und eingebracht in eine sehr, sehr wichtige Zeit. Ich denke, in der Rückschau werden wir wissen, wie wichtig sie war. Mir kommt sie extrem wichtig vor aktuell, und wir sind Zeitzeugen eines fundamentalen Wandels, den wir gestalten können, in die eine wie in die andere Richtung. Und deswegen bin ich ja sowieso von der Forschungsseite ja seit 30 Jahren da dran an Energie- und Klimafragen und sehe deswegen immer wieder, wenn wir konsequent handeln würden, könnten wir viele Probleme gleichzeitig lösen. Klimaschutz, wirtschaftliche Stabilität, Versorgungssicherheit, Abkehr von geopolitischen Konflikten, Frieden, Freiheit und gesellschaftlicher Wandel. Und das ist doch unschlagbar. Das sind so Win-Win-Win-Win-Win-Situationen, die doch alle sehen müssen. So. Und deswegen, und ich treffe auch ganz viele Menschen, die das auch verstehen und sehen. Und das treibt mich an, und das gibt mir auch ganz viel Kraft und ganz viel Energie. Und ich komme ja aus dem Nordwesten Deutschlands, das sage ich immer gerne an der Stelle. Da ist Gegenwind Energie. Für mich ist auch Gegenwind Energie. Es ist nichts, was mich dann wirklich abhält. Aber der Wind kann auch wieder drehen, und dann wird es Rückenwind, und dann macht es richtig viel Spaß.
Der Wind kann drehen. Frau Kempfert, bevor ich zur letzten Abschlussfrage komme, danke ich Ihnen für Ihre Ausführungen, für Ihre mutmachenden Ausführungen und fundierten Ausführungen zu einem Thema, was bei vielen Leuten aktuell eher Schwermut und Bauchschmerzen verursacht. Ich hoffe, wir konnten da ein paar Mythen entkräften. Wir konnten ein bisschen positiv nach vorn blicken. Jetzt komme ich zur letzten Frage. Wenn Sie eine kurze Textnachricht an alle Menschen in Deutschland schicken könnten, egal ob zu Ihrem Thema oder zu einem anderen, was steht drin?
Da steht drin, engagiert euch für die Energiewende, klärt auf, informiert euch, ändert eure Sichtweise in Richtung erneuerbare Energien, bringt euch ein, egal an welcher Stelle, und tut alles, um die fossile Abhängigkeit zu vermindern. Und dafür gibt es genügend Wege, das zu tun, und nutzt die Gunst der Stunde, um in dieser wichtigen Zeit Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems.
Tolles Schlusswort, Frau Kempfert. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke ebenso.